Wasser ist Lebensraum. Klimaschützer, Erholungsort und Infrastruktur zugleich. In Zeiten von Extremwetter, Artensterben und Flächenkonkurrenz wird klar, die Wasserwirtschaft und der Naturschutz, die gehen ganz eng miteinander einher. Denn wo Flüsse wieder fließen dürfen, entstehen nicht nur neue Lebensräume, sondern auch Retentionsräume. Wo Moore erhalten bleiben, wird CO2 gebunden und wo Städte grün und blau denken, profitieren Mensch und Natur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kanal Royal. Mein Name ist Lisa Pross. Ich bin Vorständin der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, kurz DWA. Heute bin ich zu Gast im Bundesamt für Naturschutz und mein Gast, ja, spricht heute mit Leidenschaft für den Schutz der Natur. Sie ist damit auch, ja, mit Blick für die Wasserwirtschaft unterwegs. Sabine Rievenherrn ist Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz. Herzlich willkommen. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
Ja, schön, dass Sie da sind, Frau Wurz.
Ja, Frau Rievenherrn, wir starten bei Kanal Royal immer mit 5 spontanen Kurzfragen. Starten wir mal, wenn Sie ein Gewässer wären, welches wären Sie und warum?
Ui, wenn ich ein Gewässer wäre, dann wäre ich, glaube ich, ein kleines Gewässer, das aus dem Gebirge entspringt und noch im Entstehen ist und noch die ganze Welt vor sich hat.
Oh, spannend. Bestimmt schön klar und erfrischend, wenn ich da so an Gebirgsbäche denke oder
genau.
So. Oh ja, das ist ein schönes Bild. Ich hatte eher so den Rhein, die Mosel oder sowas vor Augen, aber mag ich. Gefällt mir. So, EU-Verordnung oder Bundesprogramm, wo geht mehr voran?
Ha. Es kommt auf
geht irgendwo was voran.
Ich würde sagen, im Moment würde ich fast sagen, geht auf Bundesebene mehr voran. Also weil wir einfach viel machen können, im Moment jedenfalls noch.
Okay. Was bringt schneller Wirkung, Renaturierung oder Regulierung?
Renaturierung, würde ich sagen.
Okay. Über die Renaturierung werden wir uns gleich auch noch vertiefend austauschen. Das ist ja ein Thema, was unsere beiden Bereiche sehr eng begleitet. Ja.
Ja.
Was ist schwieriger zu finden? Oder was ist schwieriger? Flächen finden oder Menschen überzeugen?
Beides. Weil um Flächen zu finden, müssen wir Menschen überzeugen. Also deswegen hängt das leider wirklich miteinander zusammen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kommunikation ist ja auch etwas, was im Bereich Naturschutz und sicherlich und ja auch in der Wasserwirtschaft ganz, ganz elementar ist. So, und jetzt interessiert mich besonders, was ist Ihr Lieblingstier und warum?
Ha. Also sagen wir mal so, ich habe nicht nur ein Lieblingstier, um das mal gleich vorweg zu sagen. Aber im Moment ist tatsächlich der Schweinswal mein Lieblingstier.
Ja.
Weil ich einfach finde, der Schweinswal steht für so vieles. Viele Menschen, wenn sie Schweinswal hören, lieben sie ihn und finden ihn schön. Das geht Igeln genauso oder anderen Tieren. Aber der Schweinswal steht im Moment auch dafür, dass er in einem wirklich sehr bedrohten Lebensraum lebt, bei uns in der Ostsee, Nordsee. Und dass er wirklich, sagen wir mal, sehr, sehr vielen Eindrücken ausgesetzt ist. Und ja, Offshore sag ich nur, aber auch Tourismus, viel Schiffslärm, viel Verkehr. Und wir versuchen wirklich Schutzgebiete und einzurichten und, sagen wir mal, Maßnahmen vorzuschlagen, die den Schweinswal auch schützen in seinem Lebensraum.
Haben Sie da auch irgendwie eine besondere Begegnung mit einem Schweinswal, der das Ihnen irgendwie in Erinnerung geblieben ist? Oder sind's?
Na, ich selbst bin ja weniger draußen. Da müssten Sie meine Leute an meinem Standort auf Film fragen, die natürlich unterwegs sind und viel aufnehmen. Aber ich habe natürlich ganz oft Besprechungen oder wir hatten letztens den Wissenschaftsrat hier, der uns als Forschungsbehörde auch evaluiert hat, was übrigens sehr spannend war und sehr interessant für uns. Und da habe ich tatsächlich auch den Vorträgen von meiner Fachabteilung zuhören können, es waren junge Leute, die vorgetragen haben und die dann einfach die Geräusche vom Meer wiedergegeben haben und was aussagt und welche Reaktionen zu hören sind. Und das fand ich einfach total spannend, weil man verbindet ganz oft mit Natur ja Natur sehen.
Mhm.
Aber Natur ist ja auch hören. Also wenn man mal die Augen schließt und hört, wie sich Natur anhört, man kann inzwischen ja in der Wissenschaft auch bestimmte Lebensräume an den Geräuschen erkennen.
Ja.
Also ein offener Rasen, eine Feldgrille, das ist einfach was ganz Besonderes. Und in der Wissenschaft kann man tatsächlich daran auch erkennen, in welchem Gesundheitszustand so ein Ökosystem ist.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich denke bei solchen Geräuschen immer irgendein Fluglärm oder sowas. Und auch das sind ja Dinge, die dann eher nicht unbedingt für Natur sprechen. Aber ich hatte es, als ich hier in den Raum gekommen bin, direkt entdeckt. Und mein Lieblingstier ist tatsächlich das Nashorn.
Da haben Sie das richtige Bild bei mir
ja,
im Büro
genau,
gesehen.
Ja, genau. Das hat mich sehr gefreut. Das sind, finde ich, so beeindruckende Tiere. Und ja, macht einem dann doch irgendwie zu schaffen, wenn man mitkriegt, wie die gejagt werden. Und naja, aber.
Also wenn Sie Videokonferenzen mit mir hätten, dann sieht man die tatsächlich öfter mal im Hintergrund.
Okay, dann werde ich das mal veranlassen.
Verschwimmen lasse.
Na gut, ich würde sagen, wir steigen mal ein bisschen tiefer ins Thema ein, Frau Riedenherrn. Das Bundesamt für Naturschutz ist ja eine zentrale Institution für den wissenschaftlich fundierten Naturschutz in Deutschland. Jetzt würde ich mal einfach mal behaupten, dass nicht alle, die uns zuhören und zusehen, das BfN so kennen. Welche zentralen Aufgaben, ja, erledigt denn das BfN? Wo sehen Sie auch Aufgaben, die Sie in Zukunft beschäftigen werden?
Interessanterweise war ich letztens auch irgendwo auf dem Vortrag, da wurde ich gefragt, ob es eine neue Behörde ist. Schon wieder eine neue Behörde. Tatsächlich, das BfN gibt es schon über 30 Jahre. Wir hatten 30-Jähriges vor 2 Jahren, glaube ich, ungefähr. Muss ich mal gleich überlegen, aber ich glaube, es war vor 2 Jahren. Und also uns gibt es schon lange. Es gibt sozusagen tatsächlich ein richtiges Errichtungsgesetz für das Bundesamt für Naturschutz. Und wir sind im Geschäftsbereich des Umweltministeriums, so sagt man so schön. Und das heißt, im Geschäftsbereich des Umweltministeriums sind wir die nachgeordnete Behörde, die sich vor allem eben mit den Naturschutzthemen beschäftigt. Aber sowas kann man ja nicht immer trennen von allen anderen Sachen. Das heißt, wir arbeiten natürlich auch eng mit anderen Bundesbehörden zusammen. Wir sind vor allem zuständig, einmal natürlich eine Ressortforschungsbehörde. Das heißt, wir forschen zu bestimmten Fragestellungen im Naturschutz, wie viel CO2 kann zum Beispiel ein Moorboden, der wieder verwässert wird, wieder unter Wasser gesetzt wird, binden? Oder wir beobachten, wie viel Arten kommen wo vor, beziehungsweise hier ist zum Beispiel schon ein kleiner Unterschied, die Länder beobachten und liefern uns ihre Daten.
Ah, okay.
Und wir müssen dann aber diese Daten sammeln und sie dann im Auftrag des Umweltministeriums zusammenstellen und dann zum Beispiel bestimmte Berichtspflichten für Deutschland erfüllen in der EU. Also zum Beispiel für die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie werden die Daten aus den Ländern gesammelt, in welchem Zustand sind welche Habitate, und diese Daten werden dann an die EU geliefert im Rahmen der Berichtspflichten. Das ist zum Beispiel auch eine wichtige Aufgabe, die wir erfüllen. Und das hört sich nach sehr viel Bürokratie an, ist es übrigens auch. Also es sind sehr umfangreiche Bögen, aber die sind ja nicht von uns gemacht, sondern das sind Pflichten, die wir als Deutschland, die alle Länder in der EU haben und die alle regelmäßig berichtet werden müssen. Was machen wir noch? Wir beraten die Länder sehr viel. Man muss auch sagen, ich selbst war auch mal Präsidentin eines Landesamtes. Die Vollzugsbehörden in den Ländern haben meistens sehr wenig Kapazitäten für eigene Forschungstätigkeiten. Das heißt, ganz oft sitzen wir in Bund-Länder-Gruppen mit am Tisch und beraten fachlich bei diesen Besprechungen, die vom Umweltministerium mit den Ländern geführt werden. Und dann werden wir auch manchmal beauftragt, bestimmte Dinge genauer zu untersuchen. Damit helfen wir den Ländern. Dann sind wir aber selbst auch Vollzugsbehörde. im Naturschutz, also Meeresschutz zum Beispiel in der ausschließlichen Wirtschaftszone. Das ist Aufgabe, Vollzugsaufgabe des Bundesamtes direkt auch per Gesetz übertragen. Genauso wie wir zum Beispiel dafür zuständig sind, den internationalen Artenschutz zu vollziehen. Das heißt, ganz klassisch, wenn jemand Elfenbein oder irgendwelche geschützten Tiere über den Handel einbringt. Das Nashorn, das Bild bei mir im Büro, genau. Also auch dafür sind wir zuständig. Und dann haben wir auch einen sehr großen Bereich, bei dem wir im Auftrag des Umweltministeriums sehr, sehr viele Naturschutzprojekte fördern. In den Ländern, in den Kommunen, in Abstimmung. Das sind ganz oft Kommunen, die bestimmte Projekte gefördert haben wollen. Oder es sind, Verbände, ganze Gruppen, die sozusagen dann bestimmte Naturschutzprojekte beantragt haben, dass sie mit Bundesmitteln gefördert werden. Und das Bekannteste ist, vielen ist bekannt, das sogenannte BUBI, das Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Das ist Teil des Bundesnaturschutzfonds. Da haben wir auch noch andere Projekte drin. Naturschutzgroßprojekte sind zum Beispiel ganz oft Großprojekte, wo sehr viele beteiligt sind. Aber wir haben auch das Blaue Band. Das ist das kennt, glaube ich, die DWA ganz gut. Und es gibt natürlich jetzt auch seit der letzten Legislatur auch das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Auch da sind wir sozusagen die Regiestelle und koordinieren diese unzähligen Projekte, die da inzwischen darüber gefördert werden.
Okay, also wirklich sehr, sehr vielfältig und spannenderweise, ohne meine Fragen zu kennen, haben Sie schon einige Schlagpunkte oder Dinge angesprochen, über die wir gleich noch weiter sprechen wollen. Wir haben ja auch viele, viele Schnittstellen, gerade wenn es um die Gewässer geht. Und viele Gewässer sind immer noch einkanalisiert, begradigt und die Wasserrahmenrichtlinie möchte zwar, dass sie wieder durchgängig werden. Wir erfüllen immer noch nicht den guten Zustand oder unsere Gewässer erfüllen nicht den guten Zustand. Und jetzt gibt es ja auch seit einiger Zeit die EU-Wiederherstellungsverordnung. Auch dort ist ja so das Wiederherstellen, wie der Name es auch sagt, der Natur ganz, ganz elementar. Was ist aus Ihrer Sicht, warum ist es relevant, dass warum ist Renaturierung nicht nur ein wasserwirtschaftliches Anliegen, das eben, Gesetze dorthin gehen, sondern auch ganz, ganz elementar ein ökologisches.
Interessant, die Frage. Ich kenne es ganz oft, dass ich genau andersrum gefragt werde. Renaturierung ist ein ökologisches, warum sollte es für die Wirtschaft interessant sein? Aber schön, dass Sie es so rumstellen, die Frage. Das finde ich gut. In der Tat ist Wiederherstellung von Lebensräumen wird meistens gesehen, dass es eher, da sollen wieder irgendwelche seltenen Tiere besonders geschützt werden. Es geht vor allem darum, dass man die Lebensräume wiederherstellt oder in einen besseren Zustand bringen. Das ist das Ziel. Und ich bin ganz, ganz viel unterwegs. In der Tat ist eigentlich Öffentlichkeitsarbeit jetzt nicht unsere originäre Aufgabe, aber ich bin in der Tat viel unterwegs und werbe dafür, weil tatsächlich die Wiederherstellung von Lebensräumen etwas ist, was eben auch die Wirtschaft interessieren sollte. Weil natürlich ist weltweit gesehen unser Bruttoinlandsprodukt in wesentlichem Umfang abhängig davon, dass unsere Biodiversität funktioniert, unsere Lebensgrundlagen funktionieren. Und ich fand es ganz interessant, dass das Weltwirtschaftsforum, die zählen ja immer regelmäßig die größten Risiken für die Weltwirtschaft auf. Ja. Und da sind inzwischen unter den ersten 5 Risiken, die genannt werden, sind 4, die aus dem Bereich der Biologie kommen und Biosysteme, also das Funktionieren von Ökosystemen berühren. Und das finde ich schon, da denke ich dann immer, da spare ich mir ja eigentlich die Überzeugungsarbeit. Ne? Weil wenn die Wirtschaft selbst das so sieht, finde ich das wirklich immer wieder wichtig, warum das auch eine große Bedeutung hat. für uns alle, weil letztendlich haben wir dann irgendwann nicht mehr genug Produktionsstätten für die großen international agierenden Unternehmen, weil, sagen wir mal, der Acker in Kenia dann irgendwann vielleicht das letzte Mal die Ernte produziert und dann ist der tot, der Boden. Also das heißt, das haben wir nicht in Deutschland, aber das haben wir, wir sehen natürlich, wir sind ja auch im internationalen Naturschutz unterwegs. Das ist schon etwas, was wirklich die Augen öffnen sollte und sagen sollte, das ist nicht nur die, ich habe hinten auch noch eine Mops-Fledermaus hängen hier im Büro, also es ist nicht immer nur die Mops-Fledermaus, die wieder irgendein Bauprojekt stört, sondern das ist tatsächlich etwas, das sollte auch die Wirtschaft interessieren und tut es übrigens auch zunehmend. Ne? Also das finde ich gut. Zum Beispiel bei der Wiederherstellungsverordnung gab es eine Gruppe Business for Nature und die haben sich dafür eingesetzt, dass diese Wiederherstellungsverordnung kommt. Das waren Lebensmittel, Industrieunternehmen etc., die das mit unterstützt haben.
Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie so erläutern, die Gefahren, die ja auf uns zukommen, habe ich immer dieses Bild vor Augen mit den drei unterschiedlich großen Wellen. Die kleine Welle war hier die Corona-Pandemie, eine Pandemie, die ja wirklich unser Leben durcheinander gebracht hat, viele aufgerüttelt hat, in vielen Bereichen ja auch wirklich bedrohlich war. Dann ist die nächstgrößere Welle der Klimawandel und die größte Welle ist die Biodiversitätskrise und finde es durchaus spannend, dass die Biodiversität zwar irgendwie häufig so als nett immer noch wahrgenommen wird, aber ganz, ganz elementar für unser Dasein ist. Und für uns in der Wasserwirtschaft ist das natürlich ich will nicht nur sagen ein Schulterschluss, sondern Biodiversität und Wasser gehören ganz eng zusammen. Aber
wir haben einen Baum zusammengepflanzt.
Exakt.
75 Jahre.
Exakt.
DWA,
exakt.
Genau.
In Düsseldorf und der steht auch noch.
An der Düssel, ne?
Genau. Ja, und das Spannende ist für mich auch, wir haben ein wirklich ganz markantes Renaturierungsprojekt, in dem, finde ich, die beiden Bereiche ganz eng miteinander in Kontakt kommen. Und wenn man sich die Emscher Renaturierung anguckt, dann war das ja wirklich jahrzehntelang ein offener Kanal. Und hat auch einen sehr großen Anteil an Abwasser abgeleitet. Und wenn man sich jetzt die Emscher anguckt, dann kann man das sich kaum mehr vorstellen, wie das ist inzwischen. Ja, es ist wirklich ein wunderschönes Gewässer mit ganz, ganz vielen Besonderheiten. Tolle, tolle Natur, viele Tiere sind zurückgekommen.
Aber gerade Emscher, ich kenne mich jetzt nicht so ganz genau da aus, aber ich kenne sozusagen auch den Emscher Zweckverband oder so.
Emscher Genossenschaft?
Genau, Emscher Genossenschaft. Und ich habe auch jemanden aus dem Bereich kennengelernt. Da habe ich dann den Eindruck, das ist eine unglaublich aktive
auf jeden Fall
Verbandstruktur dahinter. Da merkt man einfach, dass die Leute, die da aktiv sind und in dem Zweckverband oder Genossenschaft auch arbeiten, dass die wirklich mit großer Leidenschaft da dran sind und die Emscher auch gut kennen und die Gegend.
Ja.
Und das macht ja wahnsinnig viel aus, wie man die Leute vor Ort müssen ja auch spüren, dass sie was davon haben, wenn sie das machen. Das ist nicht so. Naturschutz ist zum Glück, muss ich sagen, in dem Fall hat die Natur tatsächlich Glück. Sie ist ja nicht so abstrakt wie Klimaschutz, wo man sagt, wir sparen CO2 ein oder so, sondern Naturschutz und Wiederherstellung ist gerade bei den Flüssen, das ist ja ganz oft etwas, eine Lebensader, nicht umsonst, da haben die Leute wirklich selbst einen Bezug meistens dazu und dann ist auch Naturschutz oft erfolgreich.
Ja, also die Leidenschaft der Mitarbeitenden der Emscher Genossenschaft, Lippe-Verband ist ja ein gemeinsames Unternehmen. Liebe Grüße an unseren Präsidenten, der ja dort Vorstandsvorsitzender ist. Also es ist wirklich beeindruckend und was ich ganz spannend finde und eigentlich auch echt clever. Man hat dort beispielsweise Betriebswege, die eben der Verband für die Gewässerunterhaltung braucht, öffentlich zugänglich gemacht, sodass dort Rad gefahren werden kann, Inline-Skaten, man kann spazieren gehen. Es wurden Emscher-Kunst installiert, es wurden tolle Brücken installiert. Also man hat einfach das Gewässer erlebbar gemacht, sodass es nicht nur ein Fluss ist, der da entlang fließt, sondern so, dass es auch wirklich ein Gebiet ist, wo man sehr, sehr gerne sich aufhält.
Ja.
Und das wird unfassbar toll angenommen. Und damit gehen natürlich auch einher, dass Maßnahmen für die Wasserwirtschaft dann eine höhere Akzeptanz kriegen. Denn wenn man dann an einer anderen Stelle eine Baumaßnahme durchführt, man aber weiß, dass man den Mehrwert für die Bevölkerung schafft, dann erhöht das auf jeden Fall die Akzeptanz. Spannenderweise wurden in diesem Jahr Emscher Strände eröffnet.
Schön, ja.
Das Einzige, was die Emscher noch bräuchte, ist natürlich, dass sie ein Badegewässer wäre. Dann könnte man noch reinspringen. Das haben wir in manchen anderen Gewässern ja zum Glück schon.
Ja, aber mit sowas hat man ja dann auch wirklich, das sorgt auch automatisch dafür, dass die Leute mehr Verständnis dafür haben, warum das notwendig ist. Oder sie haben einen bestimmte Erfahrungswerte in ihrer Region. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt gefördert an der Elbe bei Lenzen. Da ging es um eine Deichrückverlegung. Ne? Das ist natürlich auch ein Gebiet, die Leute, die dort leben, die kennen Hochwasser, die wissen, was das bedeutet, wenn die Elbe übers Ufer tritt. Und da gibt es tatsächlich so eine Berechnung, ich glaube, es waren 2,5 Millionen Sandsäcke, die bei dem Elbehochwasser 2003 genutzt werden mussten. Und nach der Deichrückverlegung gab es dann ein vergleichbares Hochwasser 2013, also ich weiß nicht genau die Jahreszahl, aber ungefähr. Und da wurde kein Sandsack gebraucht.
Ja.
Also das sind einfach Sachen, ich war jetzt vor kurzem dort vor Ort, weil wir da noch weiter ein Projekt auch haben. Und das war wirklich so, das hat so eine breite Akzeptanz dort, weil die Leute einfach wissen, was es heißt, ob irgendwie das Wasser so hoch steigt oder 50 Zentimeter niedriger und dann nicht dahinter alle Dörfer, die hinter so einem Deich liegen, Angst haben müssen, dass sie evakuiert werden müssen und dass sie alles verlieren.
Ja.
Und das ist einfach schon nochmal was anderes. Aber ich hoffe ja trotzdem, dass wir auch Verständnis bekommen für so eine Wiederherstellung von Lebensräumen, ohne dass es solche Katastrophen gibt, sondern dass man Verständnis dafür hat, dass man eben nicht nur dann ein Schutzgebiet hat. Die größte Angst ist ja immer der Leute, ich darf da nicht mehr reingehen, ich darf da nichts mehr machen. Ne? Und das ist ja überhaupt nicht das, was das Ziel ist, dass wir, sagen wir mal, so ein abgeschlossenes Kästchen haben und da hat man dann so und so viele Säugetiere und so viele Amphibien und so viele Schmetterlinge und dann darf aber niemand da rein, damit die alle ungestört bleiben. Naturschutz funktioniert ja so nicht.
Ja.
Also gerade im Gewässerbereich, wo viele Leute leben, fahren Schiffe drauf, das sind ganz oft Naherholungsgebiete. Da kann man ja nicht einen Zaun drum machen und das ist auch überhaupt nicht Sinn und Zweck. Es reicht ja, wenn man diesen Bereich wieder herstellt, so dass es ein Miteinander gibt, eine multifunktionale Nutzung. Ne?
Genau. Ja, weil wir vorhin über die Schwerpunkte der DWA gesprochen haben, ist mir auch gerade noch eingefallen, wir sind gerade mitten dabei. Wir werden zum Tag des Wassers 26 wieder den DWA Gewässerentwicklungspreis verleihen. Und jetzt laufen gerade die ganzen Bewerbungen bei uns auf und es ist total beeindruckend zu sehen, wie viele Projekte umgesetzt werden. Und das Spannende ist, wir hatten noch nie so viele Einreichungen, wie wir dieses Jahr haben.
Mhm.
Und ich habe die Hoffnung, dass neben dem, dass wir den Preis vielleicht noch ein bisschen bekannter gemacht haben, es einfach auch noch mehr Projekte sind, die laufen. Und es sind wirklich tolle Maßnahmen, wo eben Gewässer wieder renaturiert werden, Gewässer entwickelt werden durch Maßnahmen, wo eben beispielsweise Totholz eingebracht wird und solche Dinge. Und bin ganz gespannt, welches Projekt.
Ich hoffe, es sind auch welche dabei, die von uns gefördert wurden.
Oh, das
müssen wir jetzt mal rausfinden.
Ja, da werde ich berichten. Wir wissen noch gar nicht, wer auch gewinnen wird. Wie gesagt, zum Tag des Wassers werden wir es bekannt geben. Und ich habe dann noch die schöne Situation, dass ich darf das Projekt vorher schon mal besuchen. Wir werden einen kleinen Clip drehen und dann schauen wir mal, wo es uns dann mich dahin verschlägt. Mal schauen, was es wird und ob das dann ein BFN-gefördertes Projekt war.
Dann bin ich ja mal sehr gespannt.
Genau. Ja, Sie hatten vorhin schon mal das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz erwähnt.
Mhm.
Und das setzt ja auch ganz stark auf Moore, Wälder, Auen. Auch Bereiche, die wir bisher in unserem Podcast noch nicht so ganz im Fokus hatten. Wie kann denn hier zur Wiederherstellung und auch zum Schutz dieser Moore, aber auch Wälder, weil auch Wälder brauchen Wasser, wie kann denn da die Wasserwirtschaft konkret mitwirken? Was könnten wir tun? Und gibt es aus Ihrer Sicht Beispiele, wo Klimaschutz durch naturnahe Maßnahmen in Mooren oder auch in Wäldern ja wirklich gut umgesetzt wurde. Beispiele, die wir heranziehen können, um zu zeigen, wie relevant dieses Thema ist.
Es gibt so viele Projekte, deswegen muss ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen nachdenken. Also wir haben zum Beispiel so etwas wie Optimoor, wo wir dann untersuchen, wie hoch ist die Kapazität für eine CO2-Emissionsminderung sozusagen, Minderung. Da müsste ich jetzt nochmal überlegen, aber der Effekt ist wirklich sehr, sehr groß. Mhm. Also das heißt, sobald ein Moor wieder unter Wasser gesetzt ist, ist ein Moor nicht mehr eine Kohlenstoffquelle, sondern eine Kohlenstoffsenke.
Wow.
Also das ist schon völlig klar. Das Problem ist nur, die Moore sind mehrheitlich in Deutschland. Wir sind ein viel genutztes, viel bebautes, viel multiple. Wir haben wenig Fläche und die sind natürlich landwirtschaftlich genutzt. Ne? Und das heißt so einfach, das liegt weniger daran, dass man nicht weiß, was man tun muss, sondern man muss sehr viel überzeugen und diejenigen, die da wirtschaften, brauchen natürlich irgendeinen Ausgleich oder eine Alternative, weil da leben ja Familien davon und andere. Das ist ein Wirtschaftsbereich. Ne? Also das heißt, das ist das größte Problem. Ich bin zum Beispiel mitten im Moor groß geworden.
Oh, okay.
Ich bin im Fenner Hochmoor groß geworden. Und zu meiner Zeit, als ich noch Kind war, ein kleines 300-Seelendorf oder vielleicht waren es ein bisschen mehr. Ich will dem Ort nicht, wahrscheinlich waren es mehr, aber gefühlt 300 ja. Seelen. Wenn man jung ist, hat man das Gefühl, das ist sehr wenig. Da hieß es noch Wasser raus.
Ja.
Und jetzt komme ich dahin zurück und sage Wasser wieder rein.
Mhm.
Und das ist natürlich, weil das eine ganze Region geprägt hat. Und ich selbst weiß, wie das eine Region prägt, ist das natürlich wahnsinnig viel. Man muss kommunizieren, man muss überzeugen, man muss von der Notwendigkeit überzeugen, man muss einfach auch Alternativen aufzeigen. Das heißt, wenn wir in genutzte Bereiche reingehen, müssen wir immer die Nutzer mit berücksichtigen und sagen, die brauchen natürlich Alternativen. Aber es gibt natürlich gerade im Auenbereich auch sehr viele Beispiele. Wir fangen ja nicht mit dem natürlichen Klimaschutz bei Null an.
Ja.
Es gab ja auch schon früher, ich hatte vorhin gerade ein Elbe-Beispiel auch genannt, wir haben ja früher auch Projekte gefördert, in denen Auen wiederhergestellt wurden. Aber Sie haben es vorhin noch kurz gesagt auch, wir sind noch nicht sehr weit gekommen, weil wir können natürlich viele Projekte in die Wege leiten und in den Ländern und Kommunen wird wahnsinnig viel gemacht. Aber wir laufen ja auch ein bisschen gegen die Zeit. Ne? Wir haben ja durch den Klimawandel einfach auch Wirkungen, die dann Erfolge auch wieder zunichte machen können. Und darum ist es wichtig, darum wird es jetzt gebündelt in diesem natürlichen Klimaschutzprogramm, dass wir Programme bekommen, wo wir sowohl eine CO2-Minderung haben, aber gut ist halt immer auch, wenn wir auch angucken, hat es noch weitere Effekte, die wirklich wichtig sind. Zum Beispiel Klimawandelanpassung. Bei der nächsten Hochwasser-Starkregenereignis hält es Wasser, haben wir einen Landbereich geschaffen, der automatisch mehr Wasser speichern kann, zurückhalten kann. Und haben wir dann, wenn wir diese Lebensräume schaffen, auch mehr für die Biodiversität und den Schutz der Biodiversität getan. Und am schönsten ist für mich natürlich immer, wir haben alles drei mit einem Projekt erreicht. Ne? Aber das Schwerpunkt ist im Moment tatsächlich im natürlichen Klimaschutz, dass immer erstmal geguckt wird, wie hoch ist die CO2-Minderung.
Mhm.
Ne, also das heißt, das ist einfach immer der Bereich, wo man sehr stark schaut. Man sieht in den Regionen übrigens, in den Kommunen und in den Ländern, die haben das größte Interesse daran, Klimawandelanpassung.
Mhm.
Also letzten Winter oder wie viel Bundesländer waren davon Starkregen und Hochwasser beeinträchtigt
ja.
und hatten große Schäden. Die haben natürlich das größte Interesse daran, dass sie diese Schäden minimieren. Ne? Und wir haben das größte Interesse daran, dass natürlich auch gleichzeitig die Artenvielfalt in diesen Lebensräumen steigt. Weil, wenn wir mehr Artenvielfalt haben, dann ist dieser Lebensraum auch in sich resilienter. Das heißt, das wirkt ja alles zusammen. Man kann das gar nicht so
ja.
voneinander trennen.
Wir haben bei uns häufig den Blick auf die wasserbewusste Stadtentwicklung, aber die wasserbewusste Stadtentwicklung funktioniert nur, wenn wir auch eine wasserbewusste Landschaftsentwicklung haben. Denn wenn das Wasser mal in der Stadt ist, dann ist es da mit viel weniger Platz dann doch auch schnell eine größere Gefahr, während wenn wir das Wasser eben in der Landschaft gut managen, indem es dort Platz hat, indem es dort dann auch eben mit natürlichen Gewässern, die über die Ufer treten können, einfach ja sich seinen Raum nehmen kann und gar nicht erst in den Städten ankommt mit einer entsprechenden Wucht, dann kann man dort eben auch die Gefahren minimieren. Spannenderweise ist aber natürlich dann, und das eben das Thema Flächen, wir hatten eingangs das Thema, was ist schwerer, die Flächen für die Gewässerrenaturierung müssen ja auch geschaffen werden, denn häufig sind ja solche Gewässer wurden nicht umsonst begradigt, die Flächen wurden genutzt. Aber jetzt.
Genau, man hat für solche Projekte auch, ich meine, das ist natürlich, wir sind als Behörde ja nicht diejenigen, die politische Forderungen aufstellen, sondern wir sind diejenigen, die untersuchen, was für Flächen brauchen wir denn, um bestimmte Wirkungen zu erreichen. Und es gibt ja die Wasserstrategie des Bundes. Und wir haben da tatsächlich auch noch eine Schwesterbehörde, das Umweltbundesamt, beschäftigen sich ja vor allem mit dem, wenn Stoffe eingetragen werden. Und die haben vor allem den Bereich Klimaschutz. Wir, aber in dem Bereich Fläche und für die Renaturierung sind wir diejenigen, die zuständig sind. Und wir planen jetzt tatsächlich ein gemeinsames Projekt zwischen Umweltbundesamt und Bundesamt für Naturschutz, um herauszufinden, wie viel Fläche brauchen wir für die Renaturierung von wirklich den Gewässerflächen, die wir brauchen, und wie viel für die Auen. Weil das ist nicht immer automatisch. Es kursieren immer die verschiedensten Zahlen, die unterwegs sind. Es gibt ganz oft Missverständnisse, welche Zahlen jetzt korrekt sind. Und wir haben gesagt, wir müssen uns das jetzt mal ganz genau anschauen. Aber wenn wir dann wissen, wie viel wir brauchen, also erst vor kurzem hatte das Umweltbundesamt zum Beispiel dann 2% mehr Fläche für Gewässer, für Gewässervielfalt. Das wurde dann zum Beispiel sehr schnell falsch interpretiert in der Presse, nur für die Auen. Dabei waren die Auen da gar nicht drin berücksichtigt. Ne?
Ah, okay.
Darum sage ich, man muss da schon ein bisschen genauer hingucken. Aber in der Tat wissen auch wir, selbst wenn wir als Fachbehörden dann irgendwann sagen, so und so viel brauchen wir, wird wahrscheinlich es eine große Beunruhigung geben, weil natürlich alle, die an diesen Gewässern sind, wissen, dann geht es auch um unsere Flächen.
Genau.
Ne? Und das ist tatsächlich etwas, was in einem Land wie Deutschland, das so stark genutzt und strukturiert ist, wirklich ein wichtiges Thema. Ich habe auch bei mir jetzt im Bundesamt ein eigenes Fachgebiet für die Flächenkulissen für den Naturschutz eingerichtet, weil das ist etwas, da muss man auch wieder mit den Ländern sehr viel reden, mit den Leuten, die davon leben sozusagen oder davon wirtschaften von diesen Flächen. Und das ist sehr viel Überzeugungsarbeit.
Auf jeden Fall. Ja, so die multifunktionale Flächennutzung kommt da natürlich dann immer wieder ins Spiel, weil am Ende sind es Flächen, um die man konkurriert. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer braucht welche Fläche, wer braucht auch welchen Raum. Wir in der Wasserwirtschaft haben häufig dann das Grundwasser im Blick. Die Frage ist ja, kann es beispielsweise eine grundwasserschonende Landwirtschaft geben? Kann man vielleicht auch Flächen gemeinschaftlich nutzen? Und wir hatten es vorhin auch schon ganz kurz, dass ja auch Flüsse mehrere Nutzungen unterliegen und können gleichzeitig Verkehrswege, Lebensräume, Erholungsgebiete. Für Kläranlagen sind es Vorfluter. Also an Flüsse werden ja wirklich viele, viele Erwartungen gestellt und sie werden auch sehr rege genutzt. Wie kann aus Ihrer Sicht die Balance gelingen, dass Flüsse eben Nutzungen möglich machen und trotzdem der Naturschutz gelingt? Sie hatten es gerade schon so ein bisschen erläutert, aber vielleicht können Sie das mal noch ein bisschen.
Ich war letztens noch bei einem sehr, sehr schönen Projekt. Da ging es um die am Oberrhein. Da ging es darum, dass der Oberrhein ist ja nun wirklich viel genutzt, muss man ja sagen. Das ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten, die wir haben. Und das ist tatsächlich, da wurde eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben zwischen der GDWS, also der Schifffahrtsverwaltung Landesverwaltung und dem NABU. Also da sieht man auch, wie eng bei solchen Projekten Naturschutzverbände und auch die Wirtschaftsverbände oder die Nutzerverbände auch zusammenarbeiten und dem Regierungspräsidium, dass man sozusagen an den Rheinauen wirklich jetzt irgendwie diese Maßnahmen auch umsetzt und gemeinsam sich dafür einsetzt. Das heißt, man plant dann diese Maßnahmen so, dass die Schifffahrt nicht beeinträchtigt wird oder so beeinträchtigt wird, dass sie es noch verkraften kann. Dass aber gleichzeitig Lebensräume geschaffen werden, die dazu führen, dass mehr Wasser aufgenommen werden kann, wenn es wieder zu einem Starkregen oder Hochwasser kommt und gleichzeitig Lebensräume auch für die Biodiversität geschaffen werden. Mhm. Auch ein sehr schönes Projekt. Also,
auf jeden Fall.
Also das heißt, ich habe dann auch immer, ich habe gesagt, ich hätte am liebsten lauter Spickzettel. Ich könnte lauter... Wir haben so viele Projekte, die bereits ja zeigen, dass es funktioniert. Und nicht nur funktioniert, es wirkt, sondern es funktioniert auch in der Kooperation und der Zusammenarbeit. Aber das setzt voraus, ich habe immer totale Hochachtung vor den Leuten, die da vor Ort diese Projekte aufbauen, weil das wirklich Leute sind, die so gute Überzeugung haben, die so viel Geduld haben, die wirklich immer wieder die Leute zusammen an einen Tisch bringen, diejenigen, die am Anfang riesige Vorbehalte haben und dann mitwirken, dass solche Projekte erfolgreich sind. Das heißt, wir wissen, es funktioniert, es geht. Aber man braucht Zeit und man muss miteinander reden. Und das ist dann manchmal, fragt uns dann, wenn wir geprüft werden, das muss viel schneller gehen und wieso ist das nicht abgeflossen, dass ich sage, also entweder man will, dass man mit den Leuten redet, da muss man Zeit einrechnen. Und wenn wir können ja nicht mit dem Kopf durch die Wand. Was übrigens aber trotzdem nicht heißt, dass wir uns nicht auch, es wird ja viel über Bürokratieabbau gesprochen. Also wir würden uns im Naturschutz auch manchmal Bürokratieabbau wünschen. Zum Beispiel haben wir festgestellt, bei allen Projekten, wo wir wirklich jetzt Wasser in die Fläche bringen müssen, dass es eine Vielzahl an Wasserhaushaltsregelungen gibt. Das heißt, auch wir müssen dann unglaublich viel Aufwand betreiben oder diejenigen, die solche Projekte umsetzen, um wieder Wasser ins Moor, in den Wald oder sonst wo zu bringen. Da würden wir uns mal eine Vereinheitlichung wünschen oder dass man einen Tatbestand Moorwiedervernässung oder so wünschen, dass im Planungsrecht zum Beispiel, dass es sozusagen auch schneller gehen würde.
Das nehmen wir sehr gerne mal mit. Wir stehen ja auch im engen Austausch mit dem Bundesministerium. Und letztendlich ist die Wasserwirtschaft, wenn sie in Summe denn dann funktioniert, auch wirklich profitiert sie ja voneinander. Und wenn wir das schaffen, dass das Wasser ja in die Fläche kommt, dann hat auch die Wasserwirtschaft davon etwas. Aber so das Wasserhaushaltsgesetz ist auch ein Gesetz, wo wir immer wieder sagen, es wäre eigentlich an der Zeit, mal es neu aufzusetzen.
Ja, aber da habe ich doch dann genau, also wir hätten da Anregungen.
Sehr gut.
Wir haben sogar konkrete Vorschläge.
Sehr gut. Okay, wir werden uns austauschen und werden das mitnehmen und mal schauen, wie unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Ministerium das finden. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen träumen. Wir können das ja, steht uns ja offen. Wie würden Sie sich eine Wasserwirtschaft erträumen, die sich die Funktionen der Natur zunutze macht?
Also eigentlich tatsächlich so eine Wasserwirtschaft, wie sie letztendlich, ich finde wirklich die Emscher und diese Zusammenarbeit, das ist so ein bisschen das, was ich mir wünsche, dass man gut zusammenarbeitet und die Aspekte aber mit berücksichtigt. Also das heißt, die Wassernutzung für die Bedarfe, für die wirtschaftlichen Bedarfe, für die das Wasser benötigt wird, aber gleichzeitig auch kreativ sein und mal neue Ansätze zulassen. Also auch mal ein Ansatz, was weiß ich, irgendwelche Bachmuscheln, die ja auch eine Filterleistung haben und solche Projekte auch mitdenken und gemeinsam konzipieren. Und ich würde mir tatsächlich eine Wasserwirtschaft wünschen, die auch bei wichtigen Projekten im Naturschutz die Sensibilität hat zu wissen, das ist auch für uns wichtig und das dann auch unterstützen und nicht immer sagen, Naturschutz ist uns nur im Weg und nur hinderlich.
Also auf jeden Fall schon mal ein Riesenkompliment an die Kolleginnen und Kollegen rund um die Emscher Genossenschaft Lippe-Verband. Das freut die sicherlich sehr. Und in der Tat, also das, ich glaube, dass wir alle an der Entbürokratisierung interessiert sind und dass, ja, dass man sich manchmal gegenseitig Steine in den Weg legt. Da muss man so ehrlich sein. Und wenn wir uns ja zum Ziel machen, dass da sowohl, wie Sie es angesprochen hatten, die Wasserwirtschaft es dem Naturschutz leichter macht und umgekehrt, ich glaube, dann können wir viel erreichen. Denn ich nehme Sie auch so wahr, dass Sie eine Macherin sind und nicht ja gerne Papier wälzen, sondern die Projekte in der Umsetzung sehen. Und da geht es uns genauso. Also das passt auch sehr gut zur Vision, die wir als DWA veröffentlicht haben, wo es um ja eine Wasserwirtschaft in 2100 geht. Eben eine Wasserwirtschaft, die an manchen Stellen heute schon Realität ist, in vielen Pilotprojekten eben mit renaturierten Gewässern, aber auch mit einer anderen Nutzung von Wasser so in der Stadt, aber eben auch der naturnahe Landschaftswasserhaushalt. So ist bei uns das Fachtermini für diese Themen eher einfach in der Fläche realisiert wurden und wir dann mit der Natur im Einklang und
uns ich hatte befinden. Ja auch das Glück, ich konnte ja auch eine Runde moderieren von der DWA, als es bei dem anlässlich des 75-Jährigen, glaube ich, auch darum ging, wie man sozusagen irgendwie mehr diese Aspekte auch berücksichtigt. Das fand ich zum Beispiel super. Was ich interessant fand, war, dann gab es als nächstes Podium, gab es dann, ich glaube, es ging um LNG oder irgendwie sowas.
Mhm. Ah ja, genau.
Ne, diese Planungshoheiten. Ja. Und dann war das wirklich, das war genau das gleiche Publikum eigentlich und es war ein anderes Thema und andere Akteure. Und da war dann dieser Aspekt, Naturschutzbelange auch berücksichtigen, wieder nur Hinderungsgrund. Mhm. In der Diskussion. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man auch da mal sagt, ja, da muss man natürlich sowas beachten. Zum Beispiel das sogenannte Deutschlandtempo beim LNG-Ausbau. Ich meine, ich kenne ja auch da die nachgeordneten Behörden, die beteiligt waren. Das funktionierte nur deswegen, weil das so gut untersucht war, dieses Gelände, weil wir gute Kenntnisse bereits darüber hatten, sodass für die Behörden das auch. Und selbst dann war es für die Behörden eine hohe Belastung, muss man sagen. Also für die da gearbeitet haben, dass man dann in dem Fall sehr schnell war. Aber man muss bedenken, da hatte man viele Kenntnisse auch über den Zustand der Natur. Das hat man nicht bei allen Planungen. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, da hat es doch funktioniert in super Zeit. Also müssen wir dieses Tempo auch bei allen anderen haben, weil man hat das tatsächlich von Fall zu Fall immer unterschiedlich, ne? Und das muss auch berücksichtigt werden.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch einige Beispiele, in denen ja Wasserthemen mal schnell gingen. Wir haben da so eine Fabrik in Brandenburg stehen, die ja sehr, sehr schnell Genehmigungen bekommen hat. Auch da gab es hitzige Diskussionen, wenngleich man auch sagen muss, gibt dann auch immer wieder tolle Beispiele, wie dann eben mit so einem Tempo, aber auch wirklich Vorreitertechnik angewandt wird. Also von dem her muss man da durchaus ja differenziert
betrachten. Auch wir haben einige Sachen, wo wir auch durchaus selbst überlegen, wo man mehr beschleunigen kann, ne? Auch im Sinne Infrastrukturbeschleunigung. Ne? Also nicht jede Regelung, die, sagen wir mal, inzwischen einen Bad hat, ist auch unbedingt notwendig, dass man den Bad dran lässt.
Ja, schauen wir mal. Ja, Frau Riebner, ich bin total glücklich, dass ich Sie angesprochen habe, denn das Thema Naturschutz ist so spannend und vielfältig, dass es mich ja wirklich total glücklich macht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich freue mich auch schon, dass Sie am Rande gesagt haben, wir für eine zweite Folge können wir an Ihren alternativen Standort nach Film. Das ist ja auch, welche Behörde kann schon eine eigene Insel beziehen.
Na, sie gehört nicht uns, sie gehört dem Bund. Aber sie,
na gut, aber sie sind Pächter oder Nutzer. Wir würden zum Abschluss unserer Aufnahme noch eine schnelle, kreative Schlussrunde machen. Wenn Sie ein Gesetz für mehr Natur in der Stadt erlassen könnten, wir wechseln mal vom Land in die Stadt, wie würde es heißen?
Stadt-Natur-Lebensgesetz.
Ah, okay. Welches Geräusch aus der Natur würden Sie gern als Klingelton haben?
Haha. Die Feldgrille.
Ha. Ich hatte jetzt zuerst an den Schweinswal gedacht, aber das wäre vielleicht auch spannend. Aber dann müsste man sich vermutlich immer mit Walisch melden. Aber wenn Sie einem Fluss eine Stimme geben könnten, was würde der Fluss uns sagen?
Gib mir wieder mehr Raum.
Oh ja, oh ja. Und 50 Emscher würde vielleicht was anderes sagen, die hat schon ganz viel Raum. Aber über die haben wir heute ja schon viel gesprochen. Ja, Frau Riebenherrn, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt und Sie haben mir auf jeden Fall eindrucksvoll gezeigt, wie Wasserwirtschaft und Naturschutz Hand in Hand gehen und was wir tun können, um ja mehr Biodiversität, mehr Natur, mehr Resilienz und vor allem mehr Lebensqualität zu erreichen. Ihr Engagement für die Wiederherstellung der Natur ist wirklich ansteckend und beeindruckt mich sehr. Und ich hoffe, dass es auch den Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat. Und wenn dem so war, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr den Podcast liked, wenn ihr den kommentiert, wenn ihr ihn bewertet und dann natürlich auch in der nächsten Folge wieder reinhört. Und von dem her, bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt engagiert und bleibt vor allem wasserbewusst. Danke. Ja.
Tschüss. Dankeschön.